Grüß Gott und guten Abend, liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Schön, dass Sie heute Abend wieder mit dabei sind. Mein Name ist Peter Sonneborn und ich freue mich, dass ich Sie durch die kommende gute Stunde begleiten darf. Worum geht's heute Abend bei uns in Credo? Nun, die Fastenzeit nähert sich und Sie haben es vorhin vielleicht in der Programmvorschau schon gehört. Wir sprechen über die Fastenzeit als einen Weg und zwar als einen Glaubensweg. Im Monatsprogramm des Monats Februar wurde diese Reihe, die wir heute beginnen, eine siebenteilige Reihe übrigens, mit Exerzitien zur Fastenzeit angekündigt. Das ist so nicht ganz richtig, durchaus schon. Exerzitien sind eine Übung, besser aber heißt diese Reihe Glaubensweg in der Fastenzeit. Nun, mit dem Weg, da werden wir noch einiges zu tun haben. Die Fastenzeit selbst ist ja ein Weg, liebe Zuhörer. Jedes Jahr neu lädt sie uns ein, über 6 Wochen, 40 Tage hin aufs Osterfest zu gehen. Das Osterfest erwartet uns nach einem Weg der Umkehr des Herzens, einer Bußzeit, wie wir auch sagen. Was das ist, was das mit sich bringt, was das für uns für Vorteile bringt, wie wir diesen Weg gehen sollen, das erfahren Sie heute Abend in dieser Sendung. Nicht nur, natürlich auch, und diese Sendung orientiert sich daran, durch die Liturgie der Kirche in dieser Fastenzeit. Die Fastenzeit ist sicherlich eine Zeit im Jahr, wo es sich ganz besonders lohnt, hinzuhören auf die Texte, die die Kirche in der Liturgie anbietet, seien es Gebete, aber auch Schriftstellen. Nun, und heute Abend, wie ich schon sagte, werden wir einen Weg in 7 Sendungen beginnen, der sich genau daran orientiert, was uns die Kirche in dieser Fastenzeit vorgibt als einen geistlichen Weg. Mehr dazu dann gleich von unserem Referenten. Es ist Palutinerpater Professor Dr. Hubert Lenz. Er hat bereits vor 2 Jahren einen Kurs hier bei Radio Horeb gehalten. Es ging damals um sein Spezialgebiet, nämlich die Vermittlung, die Weitergabe des Glaubens an erwachsene Menschen. Pater Lenz ist 55 Jahre alt, er ist seit 1978 Priester. Seit 1971 ist er bei den Palutinern. Unser Novizenmeister, das ist für alle, die das nicht wissen, jener Mitbruder eines Ordens, der für die Grundlegung der besonderen Spiritualität der Gemeinschaft in den neuen Mitgliedern verantwortlich ist. Dieser Novizenmeister von Pater Dr. Hubert Lenz war Pater Hans Burb und den kennen ja viele von Ihnen durch zahlreiche Sendungen bei Radio Horeb. Pater Lenz ist Professor an der Philosophisch-Theologischen Hochschule der Palutiner, zumindest zum Teil der Palutiner in Wallendar. Und wie ich schon sagte, sein Spezialgebiet ist die Vermittlung, die Weitergabe des Glaubens an Erwachsene. Mehr dazu, was ihn dazu bewegt, mehr dazu auch, was ihn zu diesem Glaubenskurs in der Fastenzeit bewogen hat, gleich von ihm selbst. Ich begrüße Pater Lenz. Guten Abend, Pater Lenz.
Einen schönen guten Abend, Herr Sonneborn.
Schön, dass Sie sich auch wieder aufmachen, mit uns einen Weg zu gehen in dieser Fastenzeit. Das war das letzte Mal schon spannend und das wird es diesmal bestimmt auch wieder. Pater Lenz, Sie haben uns damals über die Vermittlung des Glaubens an Erwachsene berichtet und auch ganz konkret gezeigt, wie das denn, warum es wichtig ist und wie das auch durchzuführen ist. Vielleicht könnten Sie gerade noch mal so ein Wort dazu sagen. Das ist ja nun wirklich Ihr Steckenpferd. Sie sind schon bekannt dafür. Sie haben diesen Weg, Wege erwachsenen Glaubens entwickelt. Worum geht's da?
Ja, eine große Problemlage heute in der Kirche ist ja, dass die alten Strukturen der Weitergabe des Glaubens, die über Jahrhunderte gingen durch Kindergarten, Kindererziehung, Erstkommunion, Firmung, dass diese Strukturen, wo man gleichsam automatisch von der Taufe her immer mehr in den Glauben hineinwuchs, wo das vom Elternhaus mitgetragen war und wo es auch der größte Teil der Bevölkerung mitging und mittrug, das war ja damals auch ein Glaubensweg, dass diese Strukturen ziemlich zusammengebrochen sind und ich glaube auch in unserer Gesellschaft auf diese Weise nicht mehr herzustellen sind. Vielleicht ist es sogar zum Teil gut, denn Glaube hat ja auch immer etwas mit persönlicher Entscheidung zu tun. Das war früher so und ist uns heute vermutlich noch ein ganzes Stück mehr bewusst. Da kommen wir vielleicht nachher direkt einmal drauf zu sprechen, wenn wir über das Evangelium vom nächsten Sonntag sprechen.
Nun haben Sie einen Glaubensweg zur Fastenzeit oder in der Fastenzeit entwickelt. Hat das auch ein bisschen so seinen Ursprung in Ihrem Spezialgebiet?
Das hat auch dort seinen Hintergrund. Und zwar war es so, dass ich von der Redaktion der Kirchenzeitung von Rottenburg-Stuttgart, vom katholischen Sonntagsblatt, angefragt wurde, ob so eine Schmalform des Fallendarer Glaubenskurses, den wir hier bei uns entwickelt haben, nicht in der Fastenzeit, also jetzt in diesen kommenden Wochen, in der dortigen Kirchenzeitung veröffentlicht werden sollte. Und da war ich nicht dafür. Aber wir haben uns dann näher Gedanken gemacht und haben dann etwas anderes entwickelt, was vielleicht ein Stück passender ist. Und zwar eben die Überlegung, dass in der Kirchenzeitung dort, ähnlich wie ich es jetzt hier auf Radio Horeb tun werde, immer zum kommenden Sonntagsevangelium ein Text ist, Gedanken, und zwar Gedanken, die folgende drei Elemente haben. Das Evangelium des Sonntags wird aufgegriffen. Das zweite ist, dass dieses Evangelium hineingestellt wird in unsere heutige Glaubens- und Kirchensituation. Ich habe den Eindruck, dass wir uns oft viel zu wenig Gedanken machen, was eigentlich im Licht des Evangeliums, im Licht des Glaubens unsere Kirchensituation bedeutet. Was will uns Gott durch die, ja, wie man so sagt, Zeichen der Zeit, durch die Ereignisse, die wir erfahren und erleben, was will er uns darin zeigen? Und ein drittes, das Ziel der Fastenzeit ist die Osternacht. Und in der Osternacht ist einer der Höhepunkte, in gewisser Weise eigentlich sogar vom Wortgottesdienst der Höhepunkt, die Erneuerung des Taufversprechens oder des Taufbekenntnisses, wie man auch sagt. Auch darauf werden wir später nochmal ausführlicher zu sprechen kommen. Aber wo eigentlich wir uns in der Fastenzeit gerufen sind, vorzubereiten, dort neu, tiefer, nach all dem, was man im letzten Jahr vielleicht erlebt hat, unser Jawort an Gott zu erneuern, zu vertiefen und auch zu sagen, ich widersage dem, was nicht diesem Weg entspricht. Darauf möchte uns eigentlich die Zeit vom Morgen, Aschermittwoch bis Ostern vorbereiten und einstimmen. Und ich möchte Sie einladen, als Hörerinnen, als Hörer, diesen Weg anhand der Sonntagsevangelien mitzugehen. Und so ein kleiner Traum von uns ist eigentlich gewesen, in der Kirchenzeitung ist angeregt, ist auch von einigen aufgenommen, dass man vielleicht hier und dort kleine Gesprächsgruppen bildet, wo man miteinander über das, was man gehört hat, spricht, vielleicht im Anschluss an den Sonntag, also in der Woche nach dem Sonntag, wo wir auch dazu, wenn es Gruppen sind, Einzelne ist uns nicht möglich, aber Gruppen sind, die Möglichkeit bieten, auf der Homepage die Texte herunterzuladen. Da sage ich ganz am Ende noch mal etwas zu, aber es geht, wie gesagt, von uns aus nur für Gruppen, aber dass wir einfach mal gucken wollen, dass so ein Stück in breiterer Weise man sich in der Fastenzeit mit unserer heutigen kirchlichen Situation auch befasst, im Sinne, was willst du Gott uns damit eigentlich sagen?
Das, was Sie uns in diesen 7 Sendungen an 7 Abenden sagen werden, machen Sie das auch parallel in der Fastenzeit als Kurs oder war das nur ein Angebot für die Zeitung damals?
Nein, es ist gleichsam so ein, es wird hier in der Nähe ein- oder zweimal als Kurs durchgeführt, wo von uns Personen mit dabei sind und diesen Kurs durchführen, in einer Gemeinde und in Trier auch einmal. Das ist das eine. Und dann weiß ich von einzelnen Gruppen, die das miteinander diesen Weg gehen wollen mit diesen Texten. Und das Zweite ist, dass wir, wenn wir jetzt so Rückmeldungen haben, unsere eigenen Erfahrungen gesammelt haben, dass wir da eigentlich auch eine Arbeitshilfe herausgeben wollen, die so ab ja Weihnachten dieses Jahres irgendwie dann allgemein zugänglich ist. Weil wir finden, dass es wichtig ist, in der Fastenzeit sich auch einmal Gedanken zu machen mit der ganz konkreten Glaubenssituation. Und die Texte vom Lesejahr A, die ja dieses Jahr dran sind, die kann man ja jedes Jahr als Gemeinde in der Liturgie benutzen.
Mhm. Nun, Gesprächsgruppen und so wie Sie das in Ihrem Umfeld, wo Sie also tätig sein können, auch haben, ist natürlich das Optimum. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass viele unserer Zuhörer ganz alleine zu Hause sitzen. Haben Sie da so ein paar Tipps als Fachmann, wie man so einen Weg am besten mitgeht, damit man nicht nur so von Sendung zu Sendung vor sich hin stolpert, sondern dass man das wirklich vertieft? Was sind so 2, 3 Punkte, die man da beachten muss?
Da kann es vielleicht eine Hilfe sein, dass man am vor der Sendung sich schon einmal das Evangelium vom dem kommenden, jeweils kommenden Sonntag anschaut. Das kann deshalb eine Hilfe sein, weil dann man sich schon ein bisschen Gedanken gemacht hat, was war da wichtig. Und dann trifft einen das, was man jetzt so hört, nicht so ganz unvermittelt. Und ja, sich dann die Sendung anhört, sich seine eigenen Gedanken macht und vielleicht macht man sich ein paar Stichworte und tut in den nächsten Tagen nochmal das Evangelium lesen und über die Gedanken so nachdenken. Ne? Eine andere Möglichkeit ist, man kann sich in Rottenburg, Stuttgart auch die Kirchenzeitung für diese Zeit bestellen, aber das muss man einfach für sich gucken. Es sind jeweils zwei Seiten, wo das auch textlich dargestellt ist.
Nun haben wir über den Glaubensweg in der Fastenzeit gesprochen. Wir beginnen in Kürze ihn zu gehen. Dann ist Ihr Vortrag an der Reihe, Ihre Einstimmung auf diesen heutigen Abend.
Jedes Jahr am ersten Fastensonntag hören wir als Evangelium den Bericht der Versuchungsgeschichte Jesu. In der heutigen Fassung aus dem Matthäusevangelium ist das insgesamt gesehen, verglichen mit Markus und Lukas, vielleicht am markantesten und am deutlichsten. Aber bevor wir uns den Text anhören gleich, möchte ich einfach mal ein paar Gedanken, die mir selbst ein Stück fast, möchte ich sagen, neu kamen, deutlich machen. Ist ja schon eigenartig, in allen Evangelien wird Jesus getauft, Taufe im Jordan durch Johannes und anschließend in die Wüste geführt. Und es heißt dort ausdrücklich, vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Eigentlich könnte man sich ja etwas anderes denken. Es ist endlich Jesus, 30 Jahre alt, in die Öffentlichkeit getreten, jetzt ausgerüstet mit der Kraft des Heiligen Geistes, und das heißt ja auch mit einer Sendung hin zu den Menschen die Botschaft vom Reich Gottes zu bringen, den Menschen letztlich Gott nahe zu bringen. Und da beginnt diese ganze Sendung nicht damit, dass er sagt, so, Ärmel hoch und jetzt geht's endlich los. Lange habe ich mich darauf vorbereitet, sondern jetzt wird er zunächst vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Ist schon überraschend, herausfordernd. Ich erlebe so manchmal, wenn wir bei uns in der Kirche sagen, ja, wir müssten uns mal Zeit nehmen, vielleicht für Exerzitien im Alltag oder für einen Glaubenskurs oder persönlich für Exerzitien, dass man dann sagt, ja, das und das ist noch zu tun und da haben wir wirklich keine Zeit mehr, gut wäre das ja. Oder wenn man mal vorschlägt, wie wäre es, wenn ein Pfarrgemeinderat, ein Kirchenvorstand mal in eine geistliche Klausur geht, das heißt, sich zurückzieht und mal ja, sich orientiert, Gott, was willst du eigentlich in heutiger Zeit, in heutiger Situation von uns, für uns, mit uns? Ja, das schaffen wir nicht und wir müssen doch das erledigen und jenes erledigen und das schaffen wir nicht, weil einfach immer wieder Arbeit liegen bleibt. Man macht eigentlich nie das, was alles zu tun nötig wäre. Und wenn man dann auf Jesus schaut, für 40 Tage wird er zu Beginn seines öffentlichen Auftretens in die Wüste geführt. Aber hören wir jetzt das Evangelium.
In jener Zeit wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Dort sollte er vom Teufel in Versuchung geführt werden. Als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, bekam er Hunger. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, »Wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl, dass aus diesen Steinen Brot wird.« Er aber antwortete, »In der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt.« Darauf nahm ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm, »Wenn du Gottes Sohn bist, so stürz dich hinab, denn es heißt in der Schrift, seinen Engeln befiehlt er, dich auf ihren Händen zu tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt.« Jesus antwortete ihm, »In der Schrift heißt es auch, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen.« Wieder nahm ihn der Teufel mit sich und führte ihn auf einen sehr hohen Berg. Er zeigte ihm alle Reiche der Welt mit ihrer Pracht und sagte zu ihm, »Das alles will ich dir geben, wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest.« Da sagte Jesus zu ihm, »Weg mit dir, Satan, denn in der Schrift steht, vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen.« Darauf ließ der Teufel von ihm ab, und es kamen Engel und dienten ihm.
In gewisser Weise ist das, was wir eben gehört haben, sozusagen der Höhepunkt. Man kann auch sagen, der Krisen- und Entscheidungspunkt dieser 40 Tage, die Jesus in der Wüste verbracht hat. vom Heiligen Geist dahin geführt. Ich möchte nochmal auf das zu sprechen kommen, was ich eben sagte. Gerade wenn so die Gefahr besteht für uns als Kirche, die Zahl der Priester geht zurück, die Zahl der Kirchenbesucher geht meistens zurück, die Zahl derer, die Verantwortung übernehmen können, die mittragen, die tragenden Generationen, da wird die Zahl vor allem geringer an vielen Stellen, dass man sich so fragt, ja, wenn diese ganzen Erwartungen, die Sorgen, die man hat, die Gemeinden, die zusammengelegt wird, wenn einem das über den Kopf zusammenschlägt, ist es da nicht besonders nötig, sozusagen eine Unterbrechung einzulegen. Ich würde es jedenfalls allen wünschen, die kommende Fastenzeit, die österliche Bußzeit, als eine Unterbrechung auch zu benutzen, statt weiter wie bisher oder die Bettdecke über den Kopf ziehen angesichts der vielen Probleme und Aufgaben, die man so hat. Da gibt es immer mehr als genug zu tun, das erlebe ich selbst. Statt auch vielleicht Probleme vor sich herzuschieben, wirklich einmal Atem zu holen und sich Zeit zu nehmen zu dem, was Jesus da tat. Nämlich sich Zeit zu nehmen, zu klären, was ist eigentlich meine Sendung? Meine Sendung, hat sich Jesus gefragt, wurde er herausgefordert? Und was ist unsere Sendung als Kirche, als Christen, einzeln, miteinander? Schauen wir vielleicht ein wenig auf Jesus selbst. Ich denke, deutlich, um was es letztlich geht in dieser Versuchung, wird der dritte Schritt oder wird das Ganze durch den dritten Schritt. Du sollst niederfallen und mich anbeten, sagt der Satan, der Widersacher, der Versucher zu ihm. Letztlich ging es darum, wer hat den ersten Platz? Hat den Gott wirklich ganz und gar? Denn die Antwort Jesu sagt ganz deutlich, vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Er allein ist Gott. Und alles andere in unserem Leben ist eigentlich Götze. In dieser letzten Klärung ist das wahrscheinlich von jedem nachzuvollziehen. Wenn man aber einen Schritt zurückgeht und schaut, da wird Jesus herausgefordert, du hast doch Hunger, willst du nicht aus Stein Brot machen? Ist doch kein Problem. Da kann man schon ins Nachdenken. Warum eigentlich nicht? Warum soll ich nicht dieses oder jenes regeln? Hab doch die Macht dazu, hab doch die Möglichkeit. Jesus hätte die Möglichkeit gehabt. Aber seine Antwort, die er gibt, die macht eigentlich deutlich, worauf es ankommt. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, nicht von dem, was sozusagen machbar ist, von dem, was wir uns herbeiführen, was wir sozusagen selbst bewerkstelligen können, sondern von jedem Wort aus dem Munde Gottes. Jesus legt am Anfang zunächst einmal den Finger auf die Wunde, dass wir den Blick auf das Wort Gottes, den Blick auf die Heilige Schrift, den Blick, was willst du, Gott, nicht durch irgendetwas verstellen. Auch nicht durch etwas verstellen, wo wir meinen, das tut uns ja gut oder das wäre doch gut und richtig. Das kann alles gut und richtig sein, aber die Priorität muss stimmen. Hat Gott wirklich den ersten Platz? Hat Gott den ersten Platz in meinem Leben gegenüber vielen, vielen anderen Dingen, die es sonst zum Leben gibt? Die Tage ist jemand in meiner Großfamilie gestorben. Für den war das unheimlich schwer, dass der Arzt zu ihm sagte, er dürfe kein Auto mehr fahren. Ja, was hat das Leben dann noch für einen Sinn? Hat er so spontan geantwortet. Ich denke, ich hoffe, das war nicht seine letzte Antwort. Aber ich glaube, wir können das auch alles übertragen auf andere Dinge. Was ist, wenn du keinen Computer mehr hast, könnte man mich fragen. Was ist, wenn dieses oder jenes nicht mehr in deiner Nähe ist an Möglichkeiten? Ich denke an einen Mitbruder. Was ist, wenn dein Augenlicht ganz vergeht, der also immer mehr am Erblinden ist, hat Gott dann den ersten Platz oder wird dein Leben wertlos oder sinnlos? Ich denke, denke, wir alle spüren immer wieder Situationen oder kommen immer wieder in Situationen, wo wir ein Stück leer sind, wo uns etwas fehlt, wo wir diese Erfahrung von Büste machen, wie sie Jesus gemacht hat, wo man spürt, was ganz tief im Herzen an Bedürftigkeit ist oder ganz tief im Herzen vielleicht an Angst, an Sorge ist. Ich selbst habe öfter schon in meinem Leben erfahren, dass so Zeiten der Wüste, Zeiten, wo man sich nicht mit allem Möglichen befassen konnte, sondern wirklich mal auf sich geworfen war, dass mir da manchmal erschreckend bewusst wurde, wie ganz, ganz tief in mir Sehnsüchte, Bedürfnisse, Ängste aufstiegen, wo ich dachte, boah, wie stark nimmt dich das vielleicht auch sonst gefangen, wo du da gar nicht das so merkst im Alltag, wenn man so einige Tage mal schweigend mit sich und Gott mehr oder weniger allein ist, spürt man viel stärker, was in einem alles an Sehnsucht, an Erwartung, an Angst, an Sorge ist. Und so ging es, denke ich, auch Jesus, wo er spürte, was kommt da in mir hoch? Er war ja auch Mensch. Er hatte Hunger, heißt es ausdrücklich im Evangelium. Will ich jetzt diesen Hunger stillen? Oder will ich wirklich erfahren, innerlich erfahren, der Mensch lebt nicht vom Brot, sondern von jedem Wort aus Gottes Mund. Und du, Gott, dein Wort, als Mensch hat Jesus ja den himmlischen Vater, mit dem er ja von Ewigkeit her verbunden war, aber als Mensch zunächst mal in einem gewissen Abstand war, wirklich so als sein Gegenüber gehabt, glaube ich wirklich, lebe ich wirklich, dass ich in dir, Vater, verwurzelt bin. Und immer wieder, wenn er sich später auch zum Beten zurückzog, ging es ja letztlich darum, diese tiefe Verwurzelung im Vater immer wieder zu verlebendigen, mit Leben zu füllen. Da wurde er herausgefordert vom Widersacher. Gleichsam herausgefordert, du mach dich doch nicht verrückt. Nimm das doch nicht alles so dramatisch und wichtig. Du könntest ja auch ein Stück leichter machen. Beginn doch mal deinen öffentlichen Auftritt mit einem tollen Event, mit einer Show. Stürz dich hinab vom Tempel. Lass dich von den Engeln auffangen. Aber Erlösung geschieht nicht durch Schau. Erlösung geschieht nicht durch irgendwelche tollen Dinge. Und Erlösung geschieht durch die Liebe, die sich hingibt, so wie Jesus es getan hat, bis hin zum Tod am Kreuz. Und für ihn war es die Herausforderung, in die ihn der Heilige Geist hineinführte, bist du wirklich bereit, dich ganz auf diesem Erdenweg, ganz auf den Vater zu verlassen und bist du bereit, diesen Weg zu gehen, und nicht sozusagen die Muskeln spielen zu lassen oder mit irgendwelchen Gags oder irgendwelchen Tricks die Menschen zu gewinnen, sondern wirklich durch das Vertrauen und Gott ist größer und Gott hat den ersten Platz. Das war die Situation, in die Jesus gestellt war. Und ich möchte Sie einladen, ein wenig darüber nachzusinnen, bevor wir uns überlegen, was das eigentlich für uns in der Situation der Kirche heißt, in der heutigen Situation der Kirche. In dem Evangelium, das wir eben hörten, hieß es ja unter anderem, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und ich glaube, dass es wirklich für uns Menschen immer eine Herausforderung ist. Nicht erst heute, sondern die ganzen 2000 Jahre und die Jahrhunderte davor in der alttestamentlichen Zeit ja ganz genauso. Und eine Herausforderung hat Gott wirklich den ersten Platz. Gottes Wort, die Heilige Schrift ist sozusagen als ein unverzichtbares Lebensmittel vorgestellt worden. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Vielleicht wird da mancher sich eben überlegt haben in der Stille, wo die Musik spielte, kann man das so einfach tun? Bibel und Hunger gegeneinander stellen. Bibel und Not. Ist nicht eine Gefahr, wenn man bei der Suche nach Gott den Menschen vergisst? Wir tun heute in der Tat sehr, sehr viel als Kirche, als Caritas, von Miserio und an vielen Stellen, und ich bin darüber froh und dankbar, wir tun sehr viel zur Linderung der Not unserer Mitmenschen, wahrscheinlich auch immer in dem Gefühl, wir könnten und müssten vielleicht noch mehr tun. Und Und Jesus selbst hat ja auch, als die Menschen bei ihm waren, den Hunger gestillt. Aber er hat in diesem Augenblick sich geweigert, die Steine in Brot zu verwandeln. Er hat sich deshalb geweigert, damit deutlich wird, wo die Prioritäten sind. Und damit die Prioritäten nicht verschoben werden. Und bei einer Waage kennt man das, wenn das Gewicht nur ein wenig verschoben wird, dann stimmt es nicht mehr. Und die Priorität des Glaubens ist, Gott hat den ersten Platz. In seinem Buch über Jesus von Nazareth hat unser jetziger Papst einmal ganz kurz die Frage, was hat eigentlich Jesus gebracht, beantwortet mit dem Satz Gott. Er hat Gott gebracht und er hat mit seinem Leben das bezeugt, dass er Gott bringt. Und ich glaube, das ist ja immer wieder eine Herausforderung für uns, wenn wir gucken in unseren Gemeinden, wir als Christen, bei all dem, was man tut, ob man Kinder auf die Erstkommunion oder Firmung vorbereitet, ob man im Pfarrgemeinderat spricht und diskutiert, wird spürbar, dass es darum geht, Gott zu bringen. Man könnte mal ganz provokativ fragen, nehmen wir an, es gäbe Gott nicht, was könnte man von all dem, was man tut, weitermachen? Was wird sich vielleicht gar nicht verändern? Und was müsste dann vielleicht sogar wegfallen? Die erste Aufgabe der Kirche ist, Gott, Gottes Liebe den Menschen zu bringen. Und da darf nichts eigentlich den Blick auf ihn verstellen. Und die Versuchung ist ja immer groß, die ist in mir selbst. Durch Macht, durch Machbarkeit, durch Faszination, durch Druck, Menschen irgendwie für Kirche, für Glaube zu faszinieren. Aber das ist nicht die Art, wie Jesus auftrat. Jesus hat für sich ganz klar, gerade in dieser Versuchungsgeschichte in der Wüste, sich herausfordern lassen müssen, ich will das nicht durch irgendwelche Tricks versuchen, auch nicht durch Macht, nicht durch Machtbeweise, sondern durch Vertrauen auf den Vater im Himmel. Ich denke mir manches Mal so, wenn wir heute als Kirche erleben, wie trotz aller möglichen Bemühungen, obwohl wir ja immer noch im Verhältnis zu vielen anderen Ländern als katholische Kirche in Deutschland finanziell gut ausgerüstet sind, wenn wir uns überlegen, was ja alles so wie Sand zwischen den Fingern zerrinnt, junge und mittlere Generation geht in vielem nicht mehr mit, viele von den Menschen, die mit uns vielleicht früher mal den Glaubensweg gegangen sind, die zur Erstkommunion, zur Firmung mitgingen, die zu unserem Jahrgang gehören, wenn es auf ländlichem Gebiet ist, oder die früher vielleicht auch noch mit dabei waren als Erwachsene, sind heute kaum oder gar nicht mehr zu sehen. Wenn man alles Mögliche macht, werbemäßig, einladungsmäßig, mit viel Mühe ein Pfarrfest gestaltet und am Ende feststellt, das ist ja gut, schön, aber es sind dieselben. Wie kommen wir an andere Menschen heran? Was müsste man da für Tricks anwenden oder für Werbestrategien? Ich glaube, die allerwichtigste Werbestrategie und die allerwichtigste Ressource, die wir einzusetzen haben, ist das Vertrauen auf Gott. Und dass ich von diesem Vertrauen einem anderen Menschen ein Stück Anteil gebe und sage, du Gott, du hast uns vielleicht in diese gegenwärtige Kirchensituation auch unter anderem kommen lassen, damit wir neu lernen, dass die gewohnten Wege über Schule, über Kindergarten, über Traditionen, Familienbande, die viele Jahrhunderte einfach den Weg automatisch, könnte man fast sagen, ebneten, dass diese normalen Wege oft nicht mehr tragen. Und dass ich jetzt nicht mit Gewalt kommen kann, etwas regeln und etwas lösen kann, sondern so wie es ja im Engel des Herrn heißt, der Engel brachte Maria die Botschaft und sie empfing vom Heiligen Geist. Das heißt, das Entscheidende, das hat nicht der Engel getan, das haben auch nicht Menschen gemacht, sondern das Entscheidende hat Gott gemacht. Einen Menschen für den Glauben innerlich ansprechen, das ist etwas, das können wir nicht selbst. Da kommen wir an Grenzen. Da erfahren wir vielleicht so ein Stück die Not, ähnlich wie man sich Wüste vorstellen kann. Und trotzdem liegt in der Wüste ja auch immer die Chance eines Neuanfangs. Vielleicht des Neuanfangs zu sagen, wo wir jetzt so an der Grenze sind, wo an vielen Stellen manches nicht mehr so läuft, wie man es gewohnt war, wo die Zahl der Pfarreien weniger werden muss, weil die Zahl der Priester deutlich weniger geworden ist. Aber neben der Zahl der Priester ist ja auch die Zahl der Gläubigen deutlich weniger geworden. Wo man sich fragt, ja, was soll das Ganze? Warum machen wir das überhaupt? Ich glaube, dass das gute Fragen sind, die man sich stellt. Warum? Wohin wollen wir eigentlich? Und die Chance, die Jesus uns eigentlich vorlebt in der Versuchungsgeschichte in der Wüste ist, gib mit mir zusammen dem Vater die Chance, wirklich, indem du ihm den ersten Platz einräumst. Dass ich einfach mal durchgehe, die Dinge, die ich so tue, kirchlicherseits, die ich auch als Priester tue, hat da Gott wirklich die erste Priorität? Hat das Vertrauen auf Gott die erste Priorität? Oder will ich jemanden bestürmen und irgendwo unter Druck setzen, dieses oder jenes zu tun? Oder will ich ihm wirklich sagen, du, ich will, dass du dich fragst, was Gott von dir will und das tue oder das tue nicht? Wir haben ja heute die Situation, dass wir wesentlich mehr als früher unsere Freiheit spüren. Nicht nur spüren, wir müssen uns ja in vielen Dingen permanent entscheiden. Beim Einkaufen, bei Radio- oder Fernsehwahl und an vielen anderen Stellen. Was will ich und was lasse ich? Und der Glaube, der über Jahrhunderte kaum eine Entscheidung war, sondern man war gewohnt, man konnte sich gar nicht anders vorstellen, dieser Glaube ist ja im Tiefsten eine Entscheidung. Eine Entscheidung, ob ich Gott wirklich den ersten Platz geben will, im Sinne, ob ich ihm wirklich vertrauen will, mich ihm anvertrauen möchte. Und da ist unsere Freiheit gefragt. Heute vielleicht mehr als in früheren Jahrhunderten. Unsere Freiheit, die eben nicht alleine von Traditionen her bestimmt ist, sondern die aufgrund der Traditionen immer wieder sich die Frage stellen muss, und warum mache ich das? Was will ich? Kann ich dir, Gott, da vertrauen, dass es auch sinnvoll ist, weiterzugehen, diesen Weg? Auch wenn vielleicht viele in meinem Alter, in meinem Jahrgang da nicht mehr mitgehen, wenn vielleicht in der eigenen Familie darüber Spannungen sind. Und wenn ich frage, warum kann ich diese Entscheidung fällen? Warum kann ich sagen, ich will da weiter? Ich glaube, das geht nur, sonst wird es ja fast innerlich eine eigene Tyrannei, wenn man nur willensmäßig das regeln will. Ich will das jetzt und mach das, dann nennt man das dickköpfig. Sondern ich glaube, wichtig ist, dass ich im Herzen spüre, du Gott lädst mich da ein. Du lädst mich ein, mit dir Erfahrungen zu machen, aufgrund dessen es sich lohnt, dir wirklich den ersten Platz zu geben. Mir ist vor einiger Zeit ein Satz von Alfred Delp, der kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges von den Machthabern damals hingerichtet wurde, ein Satz über den Weg gelaufen, könnte man fast sagen, wo ich dachte, der passt unheimlich gut zum heutigen Evangelium. Brot ist wichtig, Freiheit ist wichtiger, am wichtigsten ist die ungebrochene Treue und die unverratene Anbetung. Jesus hatte gefastet, hätte gerne Brot gehabt. Brot ist wichtig, sagt Alfred Delp. Die Freiheit ist wichtiger, dass ich die Freiheit behalte und nicht mich von anderen Dingen gefangen nehmen lasse. Am wichtigsten aber die ungebrochene Treue und die unverratene Anbetung, wo Jesus am Ende des Evangeliums ja sagt, vor dem Herrn, dein Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm allein dienen. Kann ich in der Situation, in der ich heute stehe, in der Situation, wo vieles nicht mehr ist wie vor 30, 40 oder 50 Jahren, wo man sich als Kirche manchmal fragt, wir haben so viel Einfluss gewonnen, das war doch nicht alles verloren, das war doch nicht alles verkehrt, kann ich da sagen, Gott, ich glaube, dass du heute genauso gegenwärtig bist wie damals. Wenn das Volk Israel durch die Wüste geführt wurde im Alten Testament, dann war immer wieder die Herausforderung, glaubst du, dass Gott da ist, dass Gott unter euch ist, dass Gott mit euch geht? Glaubt ihr das? Und dass er euch genauso nahe ist wie in den großartigen Erfahrungen des Auszugs? Und dieses glaubst du das, das hängt, glaube ich, ganz eng zusammen mit, hast du die Erfahrung gemacht, dass er da ist? Und ich persönlich denke, wir dürfen viele Erfahrungen noch heute machen, dass Gott da ist, dass Gott für uns sorgt. Und manches Mal denke ich auch, die Herausforderung, die wir heute erleben, ist wie so ein Stück Weg durch die Wüste, Weg, ja, auch durch die Versuchung, nicht zu glauben mit Macht, mit Einfluss, mit Technik, mit Werbestrategien, sondern mit dem Vertrauen auf Gott, mit einem von Herzen kommenden Vertrauen auf die Situation zu antworten. Ich glaube, dass du größer bist und ich habe das auch erfahren dürfen.
Glaubensweg in der Fastenzeit, das ist das Thema des heutigen Abends und weiterer 6 Abende durch die Fastenzeit hindurch. Ein Weg, der uns anhand der Texte der Liturgie der Kirche in der Fastenzeit, an den Sonntagen der Fastenzeit hin zum Auferstehungsfest begleiten will. Unser Referent, Palutinerpater Hubert Lenz, hat uns bereits in seinem Vortrag in 2 Teilen zunächst erläutert, ein bisschen als Impuls, was dieses Evangelium des kommenden Fastensonntags, das wir zu Beginn gehört hatten, uns sagen möchte, was es beinhaltet an wichtigen Punkten. Und im zweiten Teil seines Vortrags haben wir dann gehört, was diese Inhalte angewendet auf unsere Situation ganz persönlich, aber auch auf die Situation der Kirche bedeutet. Pater Lenz, Sie haben in Ihrem Vortrag im ersten Teil, da uns ja dieses Evangelium in die Wüste führt mit Jesus in der Zeit seiner Versuchung, da haben Sie über die Wüstenerfahrungen gesprochen, die auch wir machen können, wenn wir uns in Stille und Anbetung einmal zurückziehen, so manches hinter uns lassen, um ganz für Gott da zu sein, um uns die Frage zu stellen, was, Herr, willst du von mir? Nun höre ich schon viele Zuhörer, die sagen, wie lange und wie oft habe ich diese Frage gestellt und irgendwie habe ich es nicht rausbekommen. Mein Leben ging so weiter, wie es immer schon war und das mag nicht schlecht sein, aber so richtig, das will Gott von mir und jetzt mit Vollgas drauf los, das habe ich noch nicht gehört. Wie können wir, sagen wir vielleicht besser, welche Arten der Ansprache Gottes an uns gibt es da, wo wir hellhörig sein müssen, in der Stille seinen Willen zu vernehmen?
Also ich glaube, dass grundsätzlich es gut und wichtig ist, 2 Dinge miteinander zu verbinden. Das eine ist, dass ich still werde und wirklich die Absicht habe, Gott, ich möchte hören, was du willst, auch wenn es vielleicht dem widerspricht, was ich will. Und das zweite ist, dass ich mal hinhöre auf das, was mir so in meinem Leben begegnet. Vielleicht an Texten aus der Heiligen Schrift, die entweder durch die Liturgie der Tage uns immer wieder begleitet oder aber durch Ereignisse, durch Menschen, die vielleicht irgendetwas sagen. Also wenn ich 3 hintereinander eine ähnliche Aussage höre von unterschiedlichen Menschen, dann werde ich schon ein bisschen nachdenklich. Willst du mir da etwas sagen? Und meistens begleiten einen ja bestimmte Lebensfragen über einige Zeit hin. Willst du mir für diese Fragen hin etwas sagen? Versperren sich vielleicht Wege, wo ich das, was ich vielleicht gerne möchte oder wo ich glaube, das sollte ich jetzt tun, wo das plötzlich nicht möglich wird? Ich glaube schon, dass wir da von Gott geführt werden. Also dass wir, dass es Impulse gibt, die uns zeigen, in diese Richtung geht es, die uns aber auch vielleicht zeigen, wenn man still wird, erkennt man ja auch genau das andere. Was ist in mir alles an Wünschen, an Sehnsüchten, was zum Teil ja auch in Auseinandersetzung mit dem liegt, was Gottes Wort und Gottes Weg für mich ist, und sich da ehrlich dem zu stellen, da auch vielleicht einmal mit jemand anderes drüber zu sprechen. Ich selbst habe erfahren, dass allein das Aussprechen einen manchmal schon deutlich macht, was in einem so vor sich geht und was man, wo man vielleicht denkt, das ist Gottes Wille. Wenn ich es ausspreche, merke ich manchmal, ach ja, das ist doch ein bisschen mehr der eigene Vogel und nicht der Heilige Geist. Geht mir so, ich weiß es von anderen, dass es ihnen so geht. Also ich glaube, das sind schon Impulse und Hilfen, wo ich nicht einfach sagen würde, da schweigt Gott.
Wenn jetzt jemand sagt, gut, ich richte mein Leben durchaus nach solchen Zeichen, es tut sich aber nichts Außergewöhnliches auf. Muss das immer schlecht sein? Müssen wir immer darauf gefasst sein, dass Gott von uns ständig etwas ganz Neues und ganz anderes will?
Nein, oder überhaupt, kann's, ja? Überhaupt nicht. Ich glaube, das ist schon ein ganz großer Fehler, wenn jemand über Jahrzehnte hin in Treue einen Weg geht, etwa in Ehe und Familie, dann ist das ja nicht etwas, wo ich sage, jetzt muss da was Neues oder was Besonderes kommen, sondern ich denke, wenn Gott etwas Besonderes von mir will, was vielleicht so ein bisschen abseits des vertrauten Weges ist, dann klopft er nicht nur einmal an die Tür. Und viele Entscheidungen, die wir fällen, sind ja eigentlich innerhalb eines bestimmten Weges, den wir sowieso gehen. Ich bin jetzt 55 Jahre alt und für mich wird immer deutlicher eigentlich, die Grundentscheidungen in meinem Leben, in welche Richtung es geht, die sind gefallen und da gehe ich in vielem auf diesen Weg. Natürlich kann dann auch mal irgendetwas anders kommen, aber im Großen und Ganzen gehe ich da einen Weg. Und dann kommt es drauf an, ja, an manchen Kreuzungen, tue ich mich jetzt so oder so orientieren, nehme ich vielleicht dieses oder jenes Fahrzeug, um mal in unserer heutigen Gesellschaft oder Kultur zu schauen. Aber die großen Richtungen sind vorgegeben. Ich habe mich entschieden, Palutiner zu werden, ich habe mich entschieden, als Priester zu leben, habe dann die große Entscheidung gefällt, dass ich in Richtung Hochschulstudium ging und dafür später tätig war. Damit war vieles andere eigentlich in meinem Leben erst einmal ausgefallen, dass ich das dann nicht tue, denn man kann nicht alles gleichzeitig tun. Ich glaube, eine Gefahr ist, dass man manchmal über den Tellerrand in dem Sinne guckt, dass man denkt, ich würde gerne was ganz anderes machen. Da ist, glaube ich, zunächst mal die Beständigkeit auf dem gewohnten Weg ein Wert. Aber ich glaube, da zeigt uns Gott auch immer wieder, in welcher Form das vielleicht sich auch verändern sollte, Gestalt bekommen sollte. Ich denke, es wichtig ist erstmal, dass ich mich auf diesen Weg so begebe, mit der Bereitschaft, Gott, du kannst da auch Dinge verändern. Und dann verändern sich auch für einen 55-, 60- oder 70-Jährigen auch Dinge.
Wir sind jetzt da mitten im Bereich der sogenannten Unterscheidung der Geister, wie man das klassischerweise in der Spiritualität nennt, herauszufinden, was denn richtig und was falsch ist. Mir scheint das wichtig, weil dieser Vortrag ja sozusagen die Tür in die Fastenzeit öffnet, diese heutige Sendung auch. Sie sagten, Gott klopft nicht nur einmal an. Nun gibt es verschiedene Arten von Unruhen, die ein Mensch verspüren kann, etwas zu tun. Könnten Sie so eine Beschreibung dafür finden, wie das ist, wenn Gott sich oder mich unruhig macht? Im Gegensatz zu einer Unruhe, die wir nicht unbedingt wahrnehmen sollten.
Ich möchte mal hinlenken auf das Thema, was mir ja bei diesem Weg durch die Fastenzeit wichtig ist. Gott suchen in Zeiten kirchlichen Umbruchs auf dem Weg nach Emmaus. Um ein Beispiel zu bringen, ich glaube, es gibt so eine Unruhe, die viele erfasst, wenn jetzt Gemeinden zusammengelegt werden oder nur noch ein Priester für mehrere Gemeinden und so weiter da ist. Da ist mit ganz, ganz viel Not verbunden. Das weiß ich selbst von vielen, vielen Begegnungen und Gesprächen. Und da ist wirklich in Gefahr, dass auch manches Ungut wegbricht. Aber ich glaube zum Beispiel, dass die Unruhe, wenn die viel Raum bekommt, dass man sich da aufregt und schimpft und den Ärger darüber pflegt, dass die haarscharf am Thema vorbeigeht. Sondern dann sich die Frage stellt, Gott, was willst du uns mit dieser Situation eigentlich zeigen? Und wozu forderst du uns heraus? Und lass mich mal über den Tellerrand schauen, in dem Sinne, dass ich feststelle, ja, wie sieht das denn aus in 10 Jahren, in 15 Jahren? Wie werden da die Zahlen sein? Müssen wir da nicht heute Weichen für stellen, weil es dann sonst irgendwann zu spät ist? Hat das Thema Glaubensweitergabe für uns eine Priorität? Wenn ich jetzt von der Unruhe gucke, glaube ich, dieses Umgetriebensein, das müssen wir jetzt alles in den Blick kriegen, man merkt, oder in den Griff bekommen, nicht in den Blick, in den Griff bekommen. Ich glaube, da merkt man manchmal, das treibt einen innerlich so um, dass man für anderes kein Ohr mehr hat. Und dann ist es eine ungute Unruhe. Und wenn ich dann merke, wenn ich still werde, ja, ich sag bewusst mal, da klopft etwas in mir, da werde ich vielleicht hellhörig auf die Frage, was willst du Gott da eigentlich? Und das bedrängt mich nicht, indem es mich sozusagen in Panik bringt, sondern indem es mich eher nach innen führt, mich nachdenklich werden lässt. Dann ist das doch eine Unruhe, die mich in die Tiefe führt und die mich letztlich näher zu Gott führt. Und so So würde ich das etwa an diesem Beispiel unterscheiden, ob das eine Unruhe ist, die mehr Panik und viel Schimpfen und viel Ärger hervorruft, wo sozusagen der Frust, die Wut gesteigert wird, oder ob in mir die Frage gesteigert wird, Gott, was willst du da?
Danke sehr. Liebe Zuhörer, Sie haben die Gelegenheit noch anzurufen, 089 517 008 008. Da sind Sie mit Ihren Fragen bei unserem Referenten richtig, wenn Sie zu diesem Glaubensweg in der Fastenzeit, eine Wüstenzeit, für Sie persönlich Ihre Fragen haben. Ich darf jetzt einen ersten Hörer aus dem Raum Osnabrück begrüßen, Herrn Barmian. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott. Pater Lenz, ich habe die Frage, wen offenbar hat Jesus diese Erfahrungen in der Wüste seinen Aposteln erzählt? Wollte er damit ein Programm kundtun für seine Botschaft? Oder warum brauchte überhaupt, eine zweite Frage, warum brauchte Gottes Sohn 30-tägige Exerzitien zur Vorbereitung auf seine Arbeit?
Das Tolle ist ja, dass er nicht nur 30-Jährige bekam, sondern 40-tägige.
40-tägige.
Das ist ja noch mehr, ne? Geht doch weit über Ignatius von Loyola hinaus.
Ja.
Ich glaube, ich fange mit der zweiten Frage an.
Ja.
Ich glaube, dass ganz am Anfang der Sendung hatte ich ja gesagt, dass es mich selbst ein Stück nochmal herausgefordert hat. Jesus tritt auf, Taufe im Jordan, wird ausgerüstet mit der Kraft Gottes, also nicht irgendwie nur Ärmel hochkrempelt, aber jetzt müsste es ja endlich losgehen. Und da wird er in die Wüste geführt und ich glaube, das macht etwas deutlich. Er war ja ganz und gar Mensch wie wir. Er war ganz Gott, ganz Mensch. Aber als Mensch war er eben auch herausgefordert, wie wir alle herausgefordert sind, immer wieder uns die Frage zu stellen, traue ich dir Gott wirklich? Und hast du wirklich in meinem Herzen den ersten Platz? Und die Versuchungsgeschichte, die ja im Markus-Evangelium, was das älteste der Evangelien ist, soweit es uns überliefert ist, die Versuchungsgeschichte, die im Markus-Evangelium nur ganz, ganz kurz ist, wird ja bei Matthäus und Lukas ausführlicher dargestellt. Wie es ja genau so kam, hat Jesus ihnen erzählt, kann ich mir schon gut vorstellen. Macht aber deutlich, dieser Weg, den Jesus gegangen ist, ist ja eigentlich der Weg, den wir alle zu gehen haben. Das Volk Israel, die 40 Tage klingen ja, wenn ein jüdischer Leser das liest, hört er sofort mit, ach ja, die 40 Jahre durch die Wüste. Und es geht eigentlich immer wieder um denselben Punkt. Das Volk Israel damals murrte, vertraute Gott nicht, dass er für sie sorgt, obwohl er Tag für sie gesorgt hat. Und das ist eine Frage, die wir uns bis heute immer wieder stellen müssen. Vertraue ich Gott, dass du wirklich da bist und dass du uns genauso nahe bist wie in den Zeiten, wo vieles scheinbar selbstverständlich ging, aber das heißt ja nicht, dass im Herzen immer alles selbstverständlich war. Und ich glaube, das haben wir genauso nötig und vielleicht ist so ein Bericht, so eine Geschichte am Anfang der Fastenzeit für uns heute als Kirche auch eine Herausforderung für die Frage, was kann das für uns heißen? Was kann das für uns heißen, dass am Anfang nicht stand, jetzt wird ein Strategieplan aufgestellt oder jetzt mache ich dieses oder jenes, sondern am Anfang stand Besinnung. Und überlegen wir uns mal, da wird vielleicht ein Pfarrgemeinderat neu gewählt. Bei uns in der Gegend sind viele Pfarrgemeinderäte neu gewählt worden, bis zum Limburg, bis zum Trier, bis zum Fulda. Wo ich jetzt so weiß, ich glaube Freiburg war es auch, ist das nicht eine Herausforderung zu sagen, bevor wir jetzt dieses oder jenes planen oder sagen weiter wie bisher, müssen wir da uns nicht einmal eine Unterbrechung gönnen, zu fragen, Gott, was willst du eigentlich in dieser heutigen Kirchenzeit? Und wo muss vielleicht meine eigene Antenne für dich vielleicht neu geschärft werden, das innere Ohr geschärft werden, dass ich wirklich dich höre und sensibel werde für das, was du in dieser Situation uns sagen willst. Da habe ich auch keine glatten Antworten drauf. Aber ich glaube, wenn wir diesen Schritt nicht tun, zuerst mal auf dich uns ausrichten, Gott, dann ist, glaube ich, immer die Gefahr, dass unser Machen und unser Sorgen und unser Ängstigen die Überhand gewinnt.
Ja, vielen Dank.
Bitteschön.
Danke, Herr Barmian, alles Gute.
Ja, danke.
Vielleicht sehen wir uns in Osnabrück wieder, da sind wir auch am Katholikentag.
Ach so, ja, das ist möglich.
Sehr gut. Dankeschön, Herr Bamian. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Jetzt müssen Sie aber noch ein bisschen erklären, wer da ist, Pater Lenz, am Katholikentag.
Genau. Ja, wir werden dort mit einer Gruppe Weg erwachsenen Glaubens hier, wir haben in Fallender eine Projektstelle Weg erwachsenen Glaubens und da werden wir auf dem Katholikentag sein, mit einem Stand und auch mit einigen Veranstaltungen. Das wird man so ab Ostern, denke ich, auch gut auf unserer Homepage sehen können. Wir sind bei 6 Veranstaltungen und wo der Stand auch steht, das ist bis dahin alles festgelegt. Und auf dieser Homepage ist übrigens auch zu diesem Glaubensweg in der Fastenzeit noch einiges Nähere beschrieben. Wenn da Gruppen Interesse haben, können sie auch schriftliche Unterlagen bekommen. Für Einzelne ist das eine Überforderung für uns und für die, die da mithelfen. Da bitte ich um Verständnis für. Aber die Homepage heißt ganz einfach www, wie das sonst so ist, und dann WEG, Wege Erwachsenen Glaubens abgekürzt, WEG-Fallenda. Fallenda mit V, 2L und dann fallenda.de. Das war jetzt noch einfach so als Information mit dran.
Dankeschön, das ist auch ganz wichtig. Diese Informationen gebe ich dann am Ende der Sendung nochmal durch und die liegen natürlich wie immer auch bei unserem Hörerservice, sind über die Homepage abrufbar. Also die sollen auch wirklich allen zugänglich sein. Radio Horeb ist natürlich auch beim Katholikentag, also alles beisammen. Jetzt darf ich gleich eine nächste Hörerin begrüßen, Frau Bluschke aus Coburg. Grüß Gott, Frau Bluschke.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Also, ich habe mir jetzt die Frage gestellt, wozu bin ich überhaupt noch da? Oder lieber Gott, was willst du mit mir noch anfangen? Diese Überlegung kam daher, ich war sehr krank. Und ich lag in der Nacht im Krankenhaus im Bett und ich habe geschwitzt und mir war schlecht. Und mein einziger Gedanke war, ja, lieber Gott, so lass mich doch sterben. Und eine gute Bekannte vor mir ist kürzlich verstorben und so habe ich immer gesagt, ja, Anna, hast du denn nicht die Macht, dass du da ein Wort einlegst? Ich möchte aufhören, es wird ja doch nichts mehr. Naja, aber was war's bis zum Morgen? Auf einmal war es wieder besser und dann hat man festgestellt, ich hatte einen Herzinfarkt. Na gut, dann gingen die Untersuchungen an und dann habe ich mich immer wieder gefragt, also lieber Gott, was soll denn das? Ich kann doch, ich bin doch zu nichts mehr nütze. Und das war mein einziger Gedanke. Und dann dachte ich, naja, vielleicht, ich kann mich doch nicht dagegen stellen, ich muss halt es halt annehmen. Und ich habe es dann angenommen und es kamen wieder Zeiten, wo ich mich freute. Und jetzt muss ich wirklich sagen, wenn ich weiter nichts tun kann, als nur beten und sagen, ach lieber Gott, ich nehme alles an, wie es ist. Und wenn du damit zufrieden bist, aber eigentlich hätte ich viel mehr, sagen wir mal, Temperament, dass ich irgendwas mehr
das
tun
man,
könnte,
ja.
Aber es geht eben nicht mehr. Ich bin eben krank und da kann ich ganz nichts anderes tun, als daheim sitzen, mich freuen über die Sendungen und dann wieder beten und dann schlafe ich wieder drüber ein, na, dann wache ich wieder auf und fange wieder von vorn an und manchmal bin ich sauer und dann denke ich immer, das hast du gar nicht nötig. Der liebe Gott hat dich eigentlich schon mordsbeschenkt. Und jetzt nimm's halt an. Und das ist meine einzige Sünde, die ich immer wieder beichten muss, weil ich einfach dann so ungeduldig bin. Aber wenn mir Gott sagt, ja, bleib da und bet und leb so lang, wie ich will, dann muss ich sagen, ich gebe mich in seinen Willen.
Dankeschön, Frau Bluschke. Das war ein schönes Zeugnis. Pater Lenz.
Namen vergessen?
Frau Bluschke.
Ja?
Frau Bluschke,
ja.
Also ich denke, das, was Sie erzählt haben, das ist ja nicht nur Ihre Erfahrung. Ich glaube, dass es vielen, vielen Menschen so geht,
ja,
die dem Glauben näher stehen, ebenso wie welche, die dem Glauben ferner stehen. Und zwar wiederum nicht nur welche, die dem Glauben ferner stehen, sondern Sie als Mensch mittendrin im Glauben der Kirche erleben das genauso. Und Sie werden wahrscheinlich schon manch einen Menschen erlebt haben, der sich fragt, warum lebe ich überhaupt noch? Warum lebe ich, wenn ich vielleicht die und die Grenze erfahren muss, nicht mehr kann? Und mir wäre es auch an dem Punkt wichtig, die Prioritäten, im Evangelium geht es sehr stark um die Prioritäten richtig auszudrücken. Meine Frage ist nicht, Gott, warum lebe ich noch und wozu bin ich noch nütze, sondern ich würde es gerne ein bisschen anders formulieren, würde sagen, Gott, du hast mich gerufen, weil du mich gern hast und ich bin gespannt, wohin du mich sendest und wofür du mich brauchst. Ich glaube, dass wir uns selbst das nicht ausdenken können. Ich will es ein ganz einfaches Beispiel nennen. Aus der Geschichte, die Oma von Brezhnev, nicht von Brezhnev, vom, wie hieß er, vom Perestroika.
Gorbatschow.
Die Oma von Gorbatschow. Die hat doch wahrscheinlich nie daran gedacht, dass sie ihren Enkelsohn so prägt, dass er zu Dingen vielleicht fähig war, die vielen Millionen Menschenleben nicht gekostet hat. Denn wenn es mit Gewalt gegangen wäre, 89, dann wäre da viel, viel Blut geflossen. Da würde die nie dran gedacht haben. Ich kenne von deren Leben nicht mehr. Vielleicht wäre da sogar interessant, wie die selbst vielleicht auch krank oder sowas war, das weiß ich aber nicht. Das ist jetzt reine Fantasie. Ich weiß nur, dass Menschen, ich denke an eine Frau, die, als ich Kaplan war, von mir jeden Monat die Krankenkommunion gebracht bekam. Diese Frau sagt dankbar, schön, dass Sie zu mir kommen. Aber eigentlich war ich derjenige, der viel stärker beschenkt wurde, wenn ich manches mal Ärger hatte oder Sorgen hatte, wie das eben so ist, wenn man mitten im Getriebe drin ist, dann habe ich immer bei der erlebt, sie strahlt etwas aus, von dem kam heute in einem anderen Zusammenhang, kam für mich der Bibelsatz in den Sinn, wie der Bräutigam sich über die Braut freut, so freut sich über dich dein Gott.
Schön wäre es, wenn er sich über mich
und freut. Dieser Satz, den hat mir diese Frau, die im Bett lag, die gar nicht viel reden konnte, jedes Mal durch ihre Art, wie sie mir begegnete, mitgegeben. Und dann wurden manche Sorgen, die ich hatte, die ich auch weiter hatte, aber die wurden irgendwo ein Stück kleiner. Darum sprach ich von den Prioritäten. Und das ist dann nicht eine theoretische Sache, sondern innerlich eine Erfahrung. Und das ist so, dass wir manchmal da durchaus für Fernstehende wie für Nahestehende Zeugen sind, und zwar auch Zeugen, du, mir geht das manchmal auch so dreckig wie dir. Ich stelle mir auch diese Fragen. Ja, ich glaube, manche denken ja, wer irgendwo betet, der hat gar keine Fragen. Nein, ja. Ich habe dieselben Fragen wie du.
Ich meine, ich komme dann immer schon wieder in dieses Milieu, wo ich mir sagen kann, ach, du weißt doch, dass Gott gut ist. Und ich meine, ich habe große Erfahrungen schon gemacht in meinem Glauben. Aber man hat halt oft diese Wüste.
Das ist ja gut so. Nein, ich halte das wirklich für wichtig. Dann verstehe ich noch die, die mit Kirche nichts anfangen können.
Ja, herzlichen Dank an Frau Pluschke für diesen Beitrag, für das Zeugnis auch.
Auch vielen Dank.
Möglichkeit, da doch nochmal in einem wichtigen Punkt auch auszuholen. Pater Lenz, die Zeit ist leider schon fast herum. Herzlichen Dank auch Ihnen für Ihre Ausführungen heute Abend zum Evangelium des kommenden Sonntags. Eine abschließende Frage noch. Die Fastenzeit lädt uns auf einen Weg ein. Wir sehen, Jesus geht in die Wüste. Das hat alles immer mit Entscheidung zu tun. Ich muss, wenn es auch nur ganz kleine Dinge sind, ich muss immer wieder sagen, Sie haben es selber angesprochen, meine Freiheit benutzen, ich gehe diesen Weg. Oft kommen uns Ängste vor Entscheidungen. Wir trauen uns nicht. Wie gehen wir damit am besten um?
Wenn ich das manchmal selber wüsste. Aber ich glaube, dass das, was sich in einem so regt, das soll ich tun. Wenn man das so spürt innerlich, das ist jetzt, das ist wie so ein Impuls, der ist nicht von mir alleine. Dann ist es eigentlich oft gut, dass man diesem ersten Impuls mal folgt. Und wenn man sich einfach mal sagt, ich probiere es jetzt mal 3 Tage diesem Impuls zu folgen. Und wenn sich da Friede einstellt, dann gehe ich es weiter.
Darf ich Sie, Pater Lenz, zum Abschluss bitten, dass Sie mit uns noch ein Segensgebet sprechen, vielleicht auch als Einstimmung gerade auf diese Bußzeit, Zeit der Umkehr und der Wüste.
Herr Jesus Christus, du wurdest selbst in die Wüste geführt. Du wurdest hingeführt, wirklich dem Vater im Himmel die erste Priorität, die oberste Priorität zu geben, da nicht zu handeln und hin und her zu erwägen. Segne uns, dass wir persönlich die kommenden Wochen nutzen, wieder ganz neu für dich das Gehör zu schärfen, den Blick, den inneren Sinn zu öffnen, und stärke uns auch in unseren Gemeinden, dass wir diese Zeit nutzen, vielleicht neu in den Blick zu nehmen. Du, Gott, hast den ersten Platz. Und dich wollen wir künden, und den Glauben, das Vertrauen auf dich ist das Wichtigste, was wir eigentlich weitergeben wollen in unserem Tun, in all dem, was wir tun, karitativ oder im Kommunionunterricht oder auch in Sitzungen oder sonst etwas. Und dazu segne du uns, du, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Nochmals herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Liebe Zuhörer, auch Ihnen herzlichen Dank, dass Sie jetzt dabei waren, sich eingebracht haben in diese Sendung. Eine letzte Sache, ich habe versprochen, Ihnen noch einmal die Homepage bekannt zu geben, unter der Sie alle Informationen rund um die Sendung bzw. diese Sendereihe mit Pater Dr. Hubert Lenz abrufen können. Sie nennt sich www.weg-wallendar.de, Wallendar mit V geschrieben, und diese Angabe natürlich bei unserem Hörerservice wie immer. Unseren Hörerservice erreichen Sie unter 0700 75 25 75 20.